werden wir dir ähnlicher. Kehrt Friede ein in unser Herz. Tanken wir deine wunderbare Liebe. Danke, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst. Unser Herz betet dich an. Wir lieben deine Gegenwart. Wir preisen dich, Jesus Christus. Danke für diese wunderbare Gelegenheit, zusammenzukommen hier an diesem Ort und auch am Livestream von zu Hause aus, verbunden miteinander im Lobpreis zu sein, unsere Herzen und Gedanken auf dich auszurichten, dein Reden zu hören, darauf einzugehen, von dir geführt zu werden. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bei uns bist und in uns wohnst und uns in alle Wahrheit führst. Danke, Jesus, du hast uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen, sondern du hast uns den Geist der Sohnschaft gegeben. Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns in alle Wahrheit führt, der uns tröstet, der uns ermutigt. Wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Halleluja. Liebe Geschwister, schön, euch zu sehen hier vor Ort und auch diejenigen, die im Livestream zugeschaltet sind, jetzt direkt zur Gottesdienstzeit oder später im Laufe des Tages, der Woche und manchmal erst Monate später, stoßen Leute auf unseren YouTube-Kanal und werden gesegnet. Es ist ein Segen, so zusammen sein zu dürfen. Ja, und alles ist nicht selbstverständlich. Dieses Jahr haben wir ja schon mit einem Dank- und Anbetungsgottesdienst begonnen am 1.1. und damit auch die Gebetstage eingeläutet, wo wir in Stundenschichten die Möglichkeiten hatten, hierher zu kommen und alleine oder mit dem eigenen Haushalt im Gebetsraum Gottes Angesicht zu suchen, uns auf ihn auszurichten, sein Reden zu empfangen. Und ich weiß, dass einige das auch in Anspruch genommen haben und Segen erlebt haben, Zeugnisse zu berichten haben vom Reden Gottes, von Erlebnissen mit Gott. Und wir als Gemeindeleitung haben danach online natürlich ein Meeting gehabt und ausgetauscht, was wir so von Gott gehört, empfangen haben, persönlich, aber auch was sind Dinge, wo wir das Empfinden haben, dass es für die Gemeinde auch wichtig ist. Und heute möchten wir diesen Gottesdienst dazu nutzen, um Impulse von Gott zu teilen. Das ist spannend. Es ist immer wie so Puzzleteile, die zu einem Bild zusammenkommen. Es ist ein Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist sein Werk tut und wir nicht alles schon irgendwie vorbereitet und mit Geschenkpapier verpackt haben, sondern dass wir offen bleiben für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich weiß, dass das, was heute mitgeteilt wird, auch nur ein Bruchteil ist. Gott redet weiter, er führt uns weiter. Und auch heute werden nicht alle aus dem Leitungsteam die Gelegenheit haben, etwas mitzuteilen. Aber naja, so Gott will und wir leben, haben wir ja noch eine Reise vor uns. Und so wird es nach und nach immer wieder auch Gelegenheit geben, mitzuteilen. Im Übrigen, wir haben auch entschieden, dass wir donnerstags abends ab übernächste Woche einen Gemeindeabend haben wollen von 20 bis 21 Uhr nach dem Prinzip, wie Paulus das gesagt hat im, ich glaube, Korintherbrief, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder etwas, ein Impuls von Gott, ein Gebet, vielleicht auch ein Lied, eine Offenbarung, vielleicht auch eine Sprachenrede und ein anderer hat die Auslegung. Und das wollen wir online einfach mal zusammen praktizieren. So jeden Abend wird es die Gelegenheit, jeden Donnerstagabend wird es die Gelegenheit geben, 20 Uhr dazu zu stoßen. Und ich bin gespannt, was da auch vom Heiligen Geist gewirkt geschehen wird. Okay, aber jetzt zu Impulse von Gott und Lien darf beginnen und dann geht's weiter mit Hanno und wir werden danach den Johann hören und dann Giovanni und zu guter Letzt komme ich nochmal auf die Bühne.
Genau, als ich in einer 24-Stunden-Gebet mir Zeit genommen habe für Gott, habe ich so die letzte Zeit von meinem Leben reflektiert und mir ist aufgefallen, dass ich ganz schön viel auch durchgemacht oder mitgemacht habe. Ich habe im Herbst 2019 einen ziemlich heftigen Hörsturz gehabt und einige Wochen später wurde dann diagnostiziert, dass ich einen Tumor am Ohr habe, der dann auch relativ schnell operiert wurde. Und nach der OP haben wir auch die Nachricht bekommen, dass der Tumor gutartig war. Da waren wir sehr erleichtert. Aber mein halbes Gesicht war taub, das Gesicht war schief und es hat einige Monate gedauert, bis das Gesicht einigermaßen wieder normal war. Und wenn ich gelächelt habe, dass mein Gesicht nicht total verunstellt war. Genau, und erst seit 2 Monaten ungefähr ist auch das ganze Gesicht wieder voll da, dass ich überall das Gesicht spüren kann. Und da bin ich auch sehr dankbar. Genau, und in diesem Herbst oder im letzten Herbst, letztes Jahr, hat es wieder angefangen mit Schwindelanfällen, immer mal wieder, mal stärker, mal ging es wieder ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, versucht ein bisschen mehr Pausen zu machen. Ich bin ja gerne aktiv, genau, musste mich ein bisschen zurücknehmen. Und im Dezember hatte ich wieder einen Hörsturz, der nicht so schlimm war wie beim ersten Mal, aber genau, hat mich beschäftigt. Warum passiert das immer wieder? Was ist los? Und ich habe mir in diesen Zeiten auch immer bewusst Zeit genommen, mit Gott Zeit zu verbringen, in seiner Gegenwart zu sein, seine Liebe aufzutanken, zu hören, was er mir sagen möchte, mich auch korrigieren lassen, da wo ich falsche Lebensstile mir angeeignet habe. Meistens ist es ja eher unbewusst. Oder auch zu gucken, ne, wo kommen vielleicht alte Verhaltensmuster hoch, die nicht gut sind für mich, für meine Familie und eben dann auch meiner Gesundheit schaden. Genau, und ich habe in diesen Zeiten auch bewusst gesagt, egal was hier ist, egal was passiert, ob es einen Grund hat oder nicht, ob ich es mitverschuldet habe oder nicht, ob da was auch immer es ist. Ich will trotzdem mein Leben leben, ich will es genießen, ich will es mit Freude gestalten. Und ja, nach der Zeit, die ich mir auch immer genommen habe, mich auszuruhen, auszukurieren, bin ich dann auch bewusst immer wieder neu zur Arbeit gegangen. Genau, und in diesem 24-Stunden-Gebet habe ich Gott auch gefragt, okay, was hast du jetzt Neues für das Jahr 2021 für mich oder für die Gemeinde? Und ich hatte sofort das Wort, seid wachsam. Seid wachsam und erfüllt im Heiligen Geist. Und ich habe mich angefangen damit zu beschäftigen, okay, was heißt das? Was steht in der Bibel, wenn wir wachsam sein sollen? In vielen verschiedenen Bibelstellen, eine und eine möchte ich euch vorlesen. Die steht in Epheser 6, Vers 18. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Also wenn in der Bibel Wachsamkeit steht, ist auch fast immer, ich habe dann ne, verschiedene Bibelstellen gelesen, Gebet. Und in dieser Bibelstelle steht für alle, die zu Christus gehören. Und dann habe ich überlegt, okay, wo fange ich an? Meine Familie, meine Freunde. Mir liegen auch die verfolgten Christen immer sehr auf dem Herzen. Wenn ich für die bete, dann nehme ich unsere Gemeinde. Wenn ich an unsere Gemeinde denke, wir haben 200 Mitglieder ungefähr, plus Kinder. Wenn ich für jeden Einzelnen bete, haben wir echt einen großartigen Job. Da haben wir echt viel zu tun, da haben wir viel zu beten, viele Möglichkeiten. Und Gebet ist ja immer nicht nur bitten, 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 sondern auch ganz viel. Wir können danken. Wir haben so viel Grund zu danken. Genau. Und dann fiel mir Apostelgeschichte 4 ein, weil ich das wenige Tage vorher gelesen habe, was mich sehr ermutigt hat. Da waren Petrus und Johannes gerade im Gefängnis, weil sie mal wieder über Jesus geredet haben. Und das hat natürlich gewissen Leuten nicht gefallen. Nach einer Nacht wurden sie entlassen. Und was machen sie als erstes? sie gehen dahin, wo die Christen zusammen sind. Wo ich dachte, wow, ne, die gucken nicht erstmal, wo ist meine Familie, was muss ich vielleicht tun oder nicht. Sie beschäftigen sich nicht großartig damit, ob das richtig war oder nicht. Ne, was machen sie? Sie gehen wirklich als erstes zu den Christen. Sie erzählen ihnen, was sie erlebt haben und dass sie entlassen worden sind, aber mit einer Drohung, sie dürfen öffentlich nichts von Jesus sprechen. Was ist der Job von den Aposteln? Was machen sie gerne? Wofür brennen sie? Die Botschaft weiter zu verkünden, und jetzt sind sie entlassen, aber mit einer Drohung. Und ich habe gedacht, okay, was machen wir sonst? Ne? Wenn wir was erlebt haben, ganz schnell posten in sozialen Medien, gucken, was es für Rückmeldungen gibt oder im Internet recherchieren, ist es rechtswidrig gewesen, was mit uns gemacht worden ist, oder gucken, ne, ich bin jetzt unfair behandelt worden, was mache ich jetzt damit, ich bin aufgeregt, ich bin aufgewühlt. Und ich fand das so interessant, die sind wirklich sofort hingegangen zu den Christen, sie haben es berichtet, ne, da gibt es auch nichts zu schön zu reden. Und danach haben sie sofort zusammen gebetet. Ich fand das echt sehr ermutigend. Nicht sich beschäftigen, nicht anfangen in Diskussionen oder mit irgendwelchen Sachen, sondern beten. Und auch das Gebet fand ich sehr interessant, was die Christen gebetet haben. Sie haben zuallererst Gott gedankt, wie er ist. Und da steht, Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Wenn wir uns besinnen, wer Gott ist, in welcher Größe und Macht er da ist, mit Herrlichkeit, wunderschön, auch alles, was er geschaffen hat, wenn wir unseren Fokus bewusst auf diese Sachen lenken, kommen wir weg von den Problemen, in denen wir manchmal auch sind. Und dann in Vers 29 steht, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Ich war berührt und habe geguckt, okay, wie bete ich manchmal, wenn ich in Problemen bin? Dass Gott irgendeine Lösung schenkt, dass er mir zeigt, wie ich da rauskomme. Und wie die Apostel und die Christen gebetet haben, das will ich mir dieses Jahr, und da möchte ich auch euch ermutigen, uns auf die Fahne zu schreiben, mutig zu sein, unerschrocken, und ja, nicht auf unsere Probleme orientiert, sondern wirklich bewusst auf Jesus zu schauen. Und was dann am Ende passiert ist, also diese Geschichte war für mich echt sehr berührend. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Wir sind jetzt auch in herausfordernden Zeiten. Das Jahr 2020 hat sehr schnell angefangen mit Corona. Wir sind alle beschäftigt. Wir gucken, an was müssen wir uns halten, was ist verboten. Manchmal ärgern wir uns. Und ich fand das hier sehr interessant. Sie wurden auch bedroht. Es ist eine andere Situation, als die wir jetzt haben. Aber sie haben gesagt, es ist egal, was ist, egal, was passiert. Wir wollen mutig sein, wir wollen unerschrocken sein und wir werden Gottes Botschaft weiter verkündigen. Und das ist das, wo ich uns ja alle einfach ermutigen möchte. Lasst uns gucken, wo wir sind. Auf Arbeit, mit den Nachbarn, mit Freunden oder Schulkontakte oder Leute, die studieren. Überall, wo Gott uns hingestellt hat. Wie können wir den Menschen, die um uns herum sind, von Jesus erzählen, ihnen Gottes Liebe zu bringen. Ganz viele Menschen, mit denen ich auch in Kontakt bin, die sind wirklich voller Ängste, wissen nicht, was ist, wie gehen wir damit um, was kommt noch, lassen wir uns impfen, lassen wir uns nicht impfen. Und wir sind mit so vielen Sachen beschäftigt. Lasst uns auch als Christen wirklich ein Vorbild sein. Lasst uns fokussiert sein auf Jesus und unseren Job, den Gott uns gegeben hat, wirklich mit einem freien Herzen tun, aus Liebe zu ihm und zu den Menschen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich glaube, dass es an einigen Stellen so anschließt zu dem, was Lian gerade gesagt hat, was ich für einen Eindruck hatte. Ich habe eben auch gebetet im Gebetsraum für die Herausforderungen dieser Zeit. Also 2021, die Situation, die wir alle kennen, Corona, neuer Lockdown, Ausgangsbeschränkungen, die Tendenz, eher wenig Kontakte zu haben, uns vielleicht auch allein zu fühlen. Und als ich so gebetet habe, hat Gott mich in der Bibel erinnert an Elia. Elia ist ja einer der wichtigsten Propheten in der Bibel im Königreich Israel zur Zeit von König Ahab. Und das war so ziemlich die dunkelste Zeit im Königreich Israel. Ahab wird als einer der gottlosesten Könige dargestellt in der Bibel. Und es sind ganz viele Herausforderungen in der Zeit. Die Menschen haben sich von Gott abgewendet, sie dienen den Baalen. Und es gab eine dreijährige Dürreperiode. Und das ist die Situation, in der Elia lebt. Und ich finde, so manche Parallelen sind eben da, dass auch unsere Herausforderungen sehr groß sind. Und auch wir das Gefühl haben, wir leben in einer Zeit, die doch relativ dunkel ist. Zu dem Punkt vielleicht noch kurz. Diese Dürreperiode wurde eben auch durch das Gebet des Elias beendet. Ich glaube auch, dass es auch da wichtig ist, dass wir auch dranbleiben, dafür zu beten, dass eben auch die Situation sich ändert. Weil ich glaube, dass das Gebet von uns einfach auch eine Macht hat. Die zentrale Stelle, ich habe dann nochmal Elia für mich einfach auch gelesen, studiert. Die zentrale Stelle für mich war in Kapitel 19. Also 1. Könige, Kapitel 19. Da ist es dann so, dass Elia wieder mal verfolgt wird. Von der Frau von Ahab in dem Fall. Und Elia kommt an den Punkt, wo er am Ende seiner Kraft ist. Wo er wirklich sagt, nimm mich hinweg, so nimm mich her, mein Leben. Ich bin nicht besser als meine Väter, komm, ich möchte einfach nur noch sterben. Ich habe hier lange gelebt, ich habe meinen Dienst für dich getan und es wird einfach nicht besser, nimm mich hinweg. Und ich glaube, dass wir in diesen Zeiten oft so das Gefühl haben, dass es schon Menschen gibt, die einfach sich depressiv fühlen, die sich einsam fühlen, die vielleicht auch dieses Gefühl nachvollziehen können, das Elia hier hatte. Einfach am Ende zu sein, nicht weiterzukommen. Und er sagt zweimal an der Stelle, ich allein bin übrig geblieben und sie trachten jetzt danach, mir auch das Leben zu nehmen. Das ist das Gefühl, was Elia hat. Und dann später, als Gott dann zu ihm spricht, in Vers 18, Kapitel 19, Vers 18, da sagt Gott dann zu ihm, ich habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihr Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben und seinen Mund nicht geküsst haben. Das heißt also, auch wenn wir dieses Gefühl haben, wir sind allein und einsam, ich glaube, dass Gott uns auch ein Stück weit sagen will, nein, es gibt immer noch genug Menschen, die da sind. Es gibt immer noch genug Menschen, die beten. Es gibt immer noch genug Menschen, die an mich glauben. Und ich glaube, gerade Isolation ist einfach eine große Gefahr in dieser Zeit. Und lass uns wirklich aufmerksam sein. Das war so mein Gefühl, aufmerksam für andere Menschen. Da zu sein, einfach diese Gemeinschaft, auch wenn es zur Zeit total schwierig ist und vielleicht auch manchmal nicht eben persönlich geht, aber zumindest weiter zu pflegen per Internet, per Telefon und in Kontakt zu bleiben. Einfach gerade als Christen in dieser Zeit. Und der zweite Impuls, den ich dann aus Kapitel 19 hier noch hatte, ist der Punkt, wie kommt Jesus hier? Oder wie begegnet Gott Elia? Ist ja nicht Jesus, ist ja. Aber wie begegnet Gott Elia hier in dieser Situation? Und das sind die Verse 11 und 12. Wenn ihr denn einmal kurz an die Leinwand auch werfen könntet. Kapitel 19, 1. Könige 19, Verse 11 und 12. Sonst lese ich einfach erstmal. In der Schlachte habe ich jetzt hier. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Also das ist Gott, der dann zu Elia spricht. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Vielleicht lese ich Vers 13 noch dazu. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam die Stimme, eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Also die Stimme Gottes war eben nicht in dem Feuer, nicht in dem Erdbeben und auch nicht in dem Sturm, sondern die Stimme Gottes war in dem sanften Säuseln. Und ich hatte so für mich den Eindruck, gerade die Situation, die wir gerade so haben mit Corona, das ist oft so wie so ein Sturm. Das ist wie ein Erdbeben, das ist wie ein Feuer. Wir sind so auch eingenommen davon, von dem, von diesem Lauten, von dem, was mächtig irgendwie auf uns wirkt. Und eben nicht davon, ja, und Gott ist eben anders. Gottes Stimme ist ein sanftes Säuseln. Also für mich war dieser Impuls, einfach auch diesen ganzen Lärm der Sorgen, der Ängste, der Nöte einfach auch loszulassen, vielleicht sich damit nicht so stark zu beschäftigen, sondern eben da einfach auch in die Stille zu gehen. Das war für mich so der Impuls für dieses Jahr, wieder in diese Stille Gottes zu gehen. Zu hören, was will Gott? Einfach in diese Ruhe. Gottes Geist ist Ruhe, ist Frieden, ist Besonnenheit, ist Kraft, ist Leitung. Also einfach diesen Fokus zu setzen. Ich habe das letzte Woche für mich einfach auch dann im Anschluss an die Gebetswoche auch so gemacht, dass ich zumindest 2 Tage geschafft habe, wirklich für mich einfach mal eine Dreiviertelstunde ganz ohne irgendwie Agenda, ohne Plan, ohne bestimmtes Gebetsanliegen oder so, einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen. Und das ist oft schwer, das ist oft echt umstritten, das ist angegriffen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Sache, wo einfach ein Segen drauf liegt. Und habe einfach gemerkt, wie dann diese Ruhe, dieser Frieden, diese Kraft einfach auch gekommen ist. Und wo einfach Gott auch sagen will, hört nicht auf den Lärm dieser Welt, den wir gerade erleben, sondern kommt wieder zu mir, kommt in diese Ruhe, in diesen Frieden hinein. Das ist so der Impuls, den ich empfinde, gerade in Zeiten, wo wir uns einsam herausgefordert und bedrängt fühlen.
Ja, guten Morgen noch von meiner Seite. Ich will auch so ein bisschen mitteilen, was ich so erlebt habe in dieser Gebetszeit. Und zwar, ich hatte viel Zeit. Ich hatte von Samstag auf Sonntag eine ganze Nacht Zeit. Und ich habe mir da hinten dann so in der Ecke so ein Sofa, habe ich mir da so schön gemütlich gemacht. Und einfach so Tasse Kaffee und gesessen und dachte ich so, jetzt einfach entspannt, fing an mit Gott so zu reden und fing so einfach an die Weihnachtszeit noch nachdenken, so was war Jesus gekommen auf diese Erde, sein Zweck, diese Freude, die Menschen gebracht und das alles habe ich mir so noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, einfach so geguckt, geschaut und einfach diese Freude wieder neu erlebt, diese Weihnacht, diese Botschaft, dass Jesus den Frieden gebracht hat. Und saß ich so in solche Gedanken da und da habe ich einfach gesagt, ja Jesus, okay, Weihnachten vorbei, was hast du dann weitergemacht? Und dann kam ich auf diese Gedanken, wo dann Jesus in die Wüste war, nach der Taufe in die Wüste gegangen ist, da versucht wurde Und dann, wo er dann zurückkam, fing sein Dienst an auf diese Erde. Und er ging dann, hat diese Bergpredigt gepredigt. Er fing an dann so zu reisen und durch die Städte da und erzählte von dem Reich Gottes. Und ich habe so ein bisschen so angefangen zu lesen. Auf einmal war ich irgendwie, weiß ich nicht, so einfach weg und ich spürte, ob Jesus neben mir sitzt und erzählt zu mir die ganze Bergpredigt. Wie er sitzt und erzählt, Johann, guck mal so, ob ich damals mit ihm zusammen auf diesem Berg war und so real war das, wo ich da saß und er sprach zu mir. Ich habe zwar gelesen, aber das war so, ob er zu mir spricht. Das war so was. Und wir wissen diese ganze Bergpredigt und wünsche euch allen, jetzt gerade in dieser Zeit, einfach so in Ruhe die mal durchlesen. Ich habe auch gedacht, ich kenne die. Aber dann in diese ganze einzelne Worte, Sätze, was er da ausspricht, das ist praktisch die Grundlage, das Reich Gottes. In der Bergpredigt, das ist das Fundament des Reich Gottes. Und da fängt er an von dieser Seligspreisung. Sagt er, selig sind die und die und die. Und sind natürlich vieles, was ich oder du auch nicht einverstanden bist und wo du sagst, da muss ich meine Zähne zusammenbeißen, so konkret, so persönlich, so, ja, so ganz, ganz hart. Aber das ist der Fundament, das ist die Wahrheit des Himmelsreichs. Und da sprach er dann über das Gebet, über das Leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, Vergebung. Und dann ging es dann weiter um dieses echtes Leben mit Jesus. Nicht diese Schauspielerei da, sondern wirklich, wie wir leben, diese Beziehung mit Gott. Wie wir dann auch das Gebet, wie wir fasten sollen und den Nächsten lieben sollen. Und dann ging er weiter über wie wir uns nicht die Schätze sammeln sollen, nicht sammeln sollen auf diese Erde, die nicht die Motten raus verfressen, sondern dass wir Schätze sammeln, die Ewigkeit Bestand hat. Und so viel Dinge, dann geht er weiter und spricht um die Sorgen, dass wir uns nicht Sorgen brauchen. Und bringt er dann diese Beispiele von den Blumen, von den Vögeln, ne? Und dann sagt er, ihr seid viel mehr als das. Und dann sagt er auch das Reich Gottes ist nicht, war das jetzt? Das Reich Gottes ist, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, wie war das jetzt? Der Reich, ja, genau. Ich habe einen anderen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch gegeben. Und das ist ein sehr, sehr herausfordernd Vers und dann, es heißt nicht, dass wir nicht uns Gedanken machen, aber nicht auf den ersten Platz soll das sein. Sondern das Reich Gottes soll uns auf den ersten Platz unseres Lebens sein. Und das Reich Gottes verbindet so viel, das ist ein Segen drin. Da ist die Ewigkeit, da ist Hoffnung, da ist Liebe, da ist Freude in diesem Reich Gottes. Vielleicht hört sich das so richtig hart in diese Bergpredigt, aber wenn wir da hineingehen und das leben, erleben wir selber viel Freude, Befreiung, Liebe und Vergebung. Und da ist wie noch anderes Bibelvers, mein Lieblingsvers eigentlich, gekommen. Und zwar ist Römer 14, Vers 17. Da steht geschrieben, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das ist nicht das erste Essen und Trinken, dass wir uns so uns konzentrieren nur auf das, ist wichtig. Klar, wir müssen sorgen um unser Körper und. Aber es ist noch weiteres Wichtige, was für unseren Geist und Seele wichtig ist, das ist diese Gerechtigkeit, was Jesus Christus gerade gebracht hat, durch Geburt, durch sein Kreuz, was er auf Erde gekommen ist, hat uns diese Gerechtigkeit gegeben, mit Gott versöhnt hat er. Dass wir gerecht leben vor Gott und wir brauchen nicht Angst haben, leben in diese Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir das erleben und erfahren, dann kommt der Frieden in unserem Herzen. dass wir nicht Angst brauchen mehr haben. Und wir leben in diesem Frieden. Und dieser Friede führt uns in diese Freude in dem Heiligen Geist. Und dann weiter sagt er, wer daran Christus dient, der ist Gott wohlgefallen und auch von den Menschen geschätzt. Das hat eine Auswirkung für Gott und für die Menschen. Ist nicht umsonst. Das sind zwei Segnungsdinge in diesem, wenn wir wirklich trachten nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und leben in diesem Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das ist hat eine Auswirkung. Meine Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Menschen. Und das ist für mich auch, will ich einfach auch euch einfach diesen auf dem Weg in diesem neuen Jahr geben. Es gibt eine Herausforderung. Auch damals, in der Zeit, wo Jesus auf der Erde war, haben die Menschen sehr große Herausforderungen, Schwierigkeiten. Wir kennen diese ganze Bedrängnis von Römer und. Die waren auch herausgefordert. Und die warten auf diesen Messias, auf diesen Retter, der sie befreit. Aber Jesus kam und sagt, ey, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bringe jetzt was anderes, was die Ewigkeit hat, Ewigkeit wert hat. Und nicht dieses Irdische. Und wir sind bedrängt von verschiedenen Sachen. Aber mein Gebet und mein Wunsch ist, dass wir wirklich schauen auf das Reich Gottes. Was da verborgen ist in dem Reich Gottes. Und das verbindet uns mit dieser Ewigkeit. Wir müssen alle sterben. Irgendwann hat jeder hier auf Erden letzten Atem. Und dann kommt die Frage, wie habe ich gelebt und was hat dieser Reich Gottes mir gebracht? Und ich habe auch, wo ich dann so gelesen habe und mit Gott so gesprochen, sage, ja, Jesus, das ist ziemlich hart. Ja, sagt er. Aber wenn du ignorierst und sagst, nein, das will ich nicht, dann ist die Frage, ob du das Reich Gottes erreichst. Und das ist nicht Angst, sondern Ermutigung, sich mit Freude verbinden mit dem Heiligen Geist und einfach auch in diesem neuen Jahr gehen mit Freude, mit Sicherheit, dass Gott, Jesus baut sein Reich und wir mit in ihm und wir sind gesegnet, geborgen und geschützt und getragen von Gott. Seid gesegnet.
Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ja, dass ich hier noch stehen darf, ist die Gnade Gottes. Ich habe letztes Jahr ein sehr komisches und herausforderndes Jahr gehabt. Aber Gott hat mich schon vorbereitet gehabt, Anfang letzten Jahres. Und genau. Und ich bin gerade im Rentenprozess, hat seit 2 Jahren angefangen und in mir kam immer wieder hoch Hoffnungslosigkeit. Und weil ich ja die Bibel kenne, weil ich Gott kenne, habe ich mich auf ihn berufen und er hat mir immer wieder neue Kraft gegeben, da durchzugehen. So bin ich dann Anfang dieses Jahres nochmal ins Gebet gegangen, habe 2 Stunden für mich gehabt und bin ohne Erwartung reingegangen, weil ich nicht unbedingt fragen wollte, Herr, was wird dieses Jahr? Ich war schon vom letzten Jahr so ein bisschen, ich will nicht sagen traumatisiert, aber ich wollte einfach so hineingehen und einfach ins Gebet gehen und das ist mir eigentlich gar nicht gelungen, sondern ich wurde gelenkt auf die Bibel und fing an, Bibel zu lesen. Und das Erste, was ich so hatte, 1. Korinther Kapitel 12, das Hohelied der Liebe. Ja, das ist unser höchstes Gut hier auf Erden und ohne diese Verbindung mit Gott in seiner Liebe und Verbindung mit meinem Nächsten, unserem Nächsten, hat eigentlich das, was wir tun, nicht viel Sinn. So wird es da dargestellt. Und ich lese weiter, Kapitel 14, da geht es ja um Prophetie, also Prophetie, die Beziehung zu Gott. Ich höre und ich vernehme das, was er sagt, und ich entweder ist es für mich oder für meinen Nächsten, ich gebe es weiter. Ja, dachte, wow, das berührt mich gerade. Und es ging ja weiter, ne? Kapitel 15, da geht es darum, dass wir eine große Hoffnung haben, nämlich, dass wir einmal das Leben bekommen, was Jesus selber hat, nämlich nicht nur das ewige Leben, was wir jetzt schon bekommen haben, sondern ein Leben, wo wir auch einen geistlichen Körper bekommen und nicht mehr sterben. Ja? Weil ich dachte, wow, das ist der Hammer jetzt. Ich kenne das schon, aber das hat mich da sehr, sehr berührt. Genau, und wurde weitergeführt in Epheser Kapitel 4, wo es darum geht, wie wir als Christen leben sollen, wie Gemeinde funktionieren soll. Und interessanterweise hat sich das dann dieser Kreis geschlossen. Es ging wieder um Liebe. Die Gemeinde soll wachsen in der Liebe Gottes, soll standhaft sein, gerade wenn Stürme kommen. Wenn diese Hoffnungslosigkeit kommt, die ich sehr, sehr stark erlebt habe. Und ich glaube, dass es nicht nur für mich ist, sondern für uns alle. Wir leben in einer Zeit, die wir vorher noch nie so erlebt haben. Und viele Menschen wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Und auch die Gemeinde Gottes, die kämpft darum, eben das aufrechtzuerhalten, was es als Christen ausmacht, nämlich Beziehung. So, diese Beschränkungen, Einschränkungen und was es so gibt. Und man darf sich nicht mehr mit mehreren Haushalten treffen. Das zieht runter. Mir persönlich fehlt die Umarmung von meinen Freunden, von meinen Geschwistern. Das klingt, glaube ich, euch genauso. Ja. Und ich bin aus dieser Gebetszeit eigentlich frohen Mutes rausgekommen. Und dann hatten wir dieses Treffen, was Ewald am Anfang schon erwähnt hat, wo wir ausgetauscht haben und auch gebetet haben. Und auch eigentlich dieser Impuls rausgekommen ist, nicht nur von mir, sondern von einigen von uns, ist, Menschen fühlen sich ohne Hoffnung. Ja, es geht auch in unserer Nachbarschaft so, Menschen, mit denen wir zu tun haben, in unseren Familien, die fragen sich, wie geht es weiter? Ja, und auch unter uns Christen, wie geht es weiter? Gemeinde, wie geht es weiter? Es wird weitergehen. So, und dann waren wir im Gebet und ich weiß nicht, wer vor mir gebetet hat. Und dann kam mir dieses Bild von Israel, von Mose, der Israel aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei. Und sie werden verfolgt von den Ägyptern und kommen dann an eine Meeresenge. Und es geht nicht mehr weiter, das Rote Meer vor ihnen. Und Mose schreit zu Gott. Gott sagt, was schreist du da? Ich habe dir was in der Hand gegeben. Nimm das und befehle dem Meer, sich zu spalten. Und dann geh durch mit dem Volk. Ja. Und er hat es gemacht. Das Meer hat sich gespalten. Und mein Gefühl in dem Gebet, wie haben sie sich denn gefühlt? Sie sehen rechts und links diese hohe Mauer von Wasser, was droht wieder zurückzufluten und sie zu ersäufen. Sie gehen da durch. Die haben wahrscheinlich Angst gehabt, aber sie sind trockenen Fußes da durchgekommen. Und die Feinde, die sind dann ersoffen. Oh wow, Gott hat für uns eine Hoffnung. Gott hat immer einen Ausweg, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihm vertrauen. Er hat einen Ausweg und er wird uns durch diese Zeit führen. Vielleicht auch gerade, wo du gerade stehst und keine Hoffnung hast und denkst, wow, wie soll das weitergehen? Ich sehe kein Licht. Doch bei Gott gibt es immer einen Ausweg und er wird uns ans Ziel führen. Amen.
Wir haben jetzt schon so viel gehört und aufgenommen und ich glaube, dass der Heilige Geist uns an der einen oder anderen Stelle auch sehr persönlich anspricht, durch das, was wir gehört haben, durch das, was nicht gesagt wurde und wir es doch gehört haben. Ich will das nur noch mal zusammenfassen. Lian hat darüber gesprochen, dass Gott uns aufruft zum Wachsamsein im Gebet und im Heiligen Geist. Hanno hat darüber gesprochen, wie die Stimme Gottes oft im leisen Säuseln kommt, anders als wir erwartet haben, aber Gott ist da, er ist uns nahe, selbst dann, wenn wir das Gefühl haben, irgendwie alleine dazustehen. So wie er bei Elia war, so ist er auch bei dir. Von Johann haben wir gehört, diesen Fokus auf das Reich Gottes zuerst. Und Gott wird für alles andere sorgen. Wir haben von Giovanni gehört, wie Gott in unsere Hoffnungslosigkeit mit seiner lebendigen Hoffnung kommt. Und durch dieses Bild, was er weitergegeben hat, Mose, der vor dem Roten Meer steht, große Verantwortung hat für ein ganzes Volk und zu Gott schreit. Und Gott sagt, du hast schon, was du brauchst. Nimm den Stab, der in deiner Hand ist und handle. Handle in meinem Namen. Und Gott stellt sich dazu, er tut Wunder und das Meer wird geteilt und das Volk Gottes wird befreit von der Knechtschaft Ägyptens und trockenen Fußes weitergeführt. Meine persönliche Vision und auch unsere als Gemeinde für dieses Jahr 2021 ist nicht, dass die Herausforderungen, Schwierigkeiten und Nöte endlich vorbei sind, dass Corona endlich vorbei ist, dass wir im Sommer in Urlaub fahren können, dass sich alles normalisiert, dass wir ja viele werden, dass wir neue Gemeinden gründen, dass ich weiß nicht was man sich alles überlegen könnte, dass die Angriffe des Teufels endlich aufhören. Denn die sind real und ich kann viel davon berichten. Sondern meine Vision ist, für mich persönlich und für uns alle, dass wir im Glauben wachsen. Dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht überleben irgendwie, sondern dass wir inmitten der Herausforderungen und Schwierigkeiten, die wir erleben, im Glauben wachsen. Dass wir näher kommen zu Gott. Mitten in Herausforderungen, sie werden nicht aufhören. Und ich muss manche vielleicht auch enttäuschen, die denken, oh, 2021, ein neues Jahr, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Hört das vielleicht jetzt endlich auf? Hoffentlich hört Corona auf. Hoffentlich werden manche Krankheiten und Seuchen auch überwunden. Hoffentlich werden wir als Gemeinde wachsen und uns vermehren. Hoffentlich werden wir auch neue Zweiggemeinden wieder bald gründen dürfen. Hoffentlich werden manche Krankheiten auch überwunden werden und hoffentlich. Aber viel wichtiger ist, dass wir im Glauben wachsen und standhaft werden. Jakobus schreibt in seinem Brief an die Gläubigen und sagt, wenn ihr in Bedrängnis kommt, freut euch darüber, denn darin wird euer Glaube bewährt. Und ihr werdet wachsen zu einer geistlichen Reife hin, sodass ihr keinen Mangel mehr habt. Und falls ihr Mangel habt, dann dürft ihr den Vater bitten und der Vater, der gerne gibt, wird euch Weisheit geben. Wow. Es ist nicht die Bitte, dass die Bedrängnisse, Schwierigkeiten und Nöte endlich aufhören, sondern vielmehr inmitten der Bedrängnisse. Und der Absender dieser Bedrängnisse und Nöte und Krankheiten ist nicht Gott. Aber Gott ist mit uns mittendrin in diesen Herausforderungen. Und die Chance, die wir da drin haben, ist, dass wir im Glauben wachsen, dass wir im Vertrauen zu Gott noch stärker werden, dass wir zu ihm hinrennen, statt von ihm wegzurennen. Gott will, dass wir das nicht nur irgendwie überstehen, sondern dass wir gestärkt herauskommen aus jeder Art von Krise, auch aus der aktuellen Pandemie, in der wir uns als ganze Welt bewegen und befinden. Amen. Ich habe an Römer Kapitel 8 auch gedacht und möchte das nochmal so zum Schluss so als Ermutigung weitergeben. Hier steht in Vers 18 und 19, denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Ich bin überzeugt, sagt er, dass die Leiden, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Nöte, alles, was ihr durchmacht, nichts sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die gerade dadurch zutage gefördert wird. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit ist ein Begriff, der das gesamte Wesen Gottes beschreibt. Herrlichkeit ist der Ausdruck seines Wesens. Und wenn wir mehr von Gottes Herrlichkeit haben, dann haben wir mehr von Gottes Ebenbildlichkeit. Dann werden wir Christus immer ähnlicher. Und hier steht, dass die ganze Welt sehnsüchtig darauf wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes zum Vorschein kommen. Gerade jetzt in einer Zeit, wo es dunkel ist, wo viel Hoffnungslosigkeit da ist, ist die Chance für uns, dass die Herrlichkeit Gottes durch uns, dass Christus in uns und durch uns immer mehr sichtbar wird. Und das ist, was die Welt insgeheim, vielleicht ohne es zu wissen, ersehnt. Die sehnsüchtige Erwartung der ganzen Schöpfung, dass deutlicher wird, dass die Söhne und Töchter Gottes da sind und in einem entgegengesetzten Geist Hoffnungsträger, Licht Gottes Träger in dieser Zeit und in dieser Welt sind. Und dann wird auch gesagt, dass wir selbst auch in ganz schön in Bedrängnis kommen können. Und manchmal, Vers 26, wissen wir nicht mal, wie wir beten sollen. Aber dann kommt der Heilige Geist uns zu Hilfe mit unaussprechlichen Seufzern. Und wir wissen gar nicht, wie wir beten sollen. Wir beten in Sprachen des Heiligen Geistes und manchmal seufzen wir nur noch im Geist. Aber der Geist Gottes versteht und partnert mit uns und es hat Wirkung. Und Gebet ist immer richtig. Es ist immer richtig, zu Gott zu kommen und unser Herz vor ihm auszuschütten. Es ist immer richtig, ja, Gebet die oberste Priorität auch zu geben, weil Gebet, das ist unsere Kommunikation, unsere Gemeinschaft, unsere Verbindung zu Gott. Und dann, wenn wir weiterlesen, kommt dieser Vers, der manchmal so unvermittelt rausgeschmettert wird. Denen, die Gott lieben und nach seinem Willen berufen sind, muss alles zum Besten dienen. Sag das mal jemandem, der gerade in Schwierigkeiten, in Not ist. Das kann manchmal wie so ein Schlag ins Gesicht sein. Jetzt soll mir das auch noch zum Besten dienen. Vielen Dank auch. Aber wir müssen weiterlesen, wie uns das, was uns widerfährt, zum Besten dient. Wenn wir weiterlesen, dann, wir tun das einfach mal zusammen. Ich schlage jetzt einfach mal auf Römer 8, Vers 28 bis 31 und lese das für uns. Das eine aber wissen wir, Hoffnung für alle Übersetzung. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Andere Übersetzung sagt sogar zum Besten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum Leben erwählt hat. Denn wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch schon von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Das Beste nämlich, was passiert inmitten der Umstände und was passieren kann und was passieren soll, ist, dass wir, wie hier geschrieben steht, weiter verwandelt werden in das Ebenbild Jesu, immer mehr. Das ist das Beste. Die Not ist nicht von Gott gesandt und nicht gut und gar, da gibt's nichts Gutes, um dich schön zu reden. Aber wenn es dazu beiträgt, dass wir Christus ähnlicher werden, dann ist es gut und dann ist es das Beste für uns. Wenn es dazu beiträgt, dass die Herrlichkeit Gottes, nämlich das Wesen Gottes in uns, zutage gefördert wird und wir mehr Anteil an ihm haben, dann ist es gut. Wenn es uns näher zu Gott treibt, dann ist es wiederum gut. Das ist das Gute und das vollkommene Werk, was Gott an uns und in uns und dann auch durch uns tut. Ich selber habe viele Herausforderungen, viele Nöte erlebt und durchgemacht und ich brauche es nicht nochmal. Aber andererseits denke ich immer wieder, ich will es aber auch nicht missen, weil ich weiß, dass ich durch Herausforderungen, durch Nöte, durch Angriffe des Teufels, durch Krankheiten näher zu Gott gekommen bin. Und in so einer Situation gibt es immer zwei Richtungen. Entweder alles das, was uns begegnet, treibt uns nur noch näher zu Gott. Oder, eben wenn wir nicht wachsam sind, kann uns auch schnell geschehen, dass wir enttäuscht, entmutigt sind und von Gott wegrennen. Und diese Entscheidung ist täglich vor uns. Und ich möchte sehr dazu ermutigen, dass wir näher zu Gott kommen. Wenn wir weiterlesen, dieses Kapitel Römer 8, dann steht hier auch geschrieben, wenn wir Gott, Vers 31, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Vers 35, was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden oder Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Paulus sagt hier, niemand und nichts kann uns von Christus und von seiner Liebe trennen. Alles, was uns begegnet, soll uns nur noch mehr in die Arme Gottes treiben. Nur noch mehr in die Liebe Gottes, die uns umfängt und die uns hindurchführt und durchträgt. Niemand auf dieser Welt und auch der Teufel nicht, niemand kann uns unsere Berufung und unsere Identität in Christus rauben. Nur wir selbst sind dazu in der Lage, von Gott wegzurennen, das Handtuch zu werfen, aufzugeben. Aber wir sind nicht Opfer unserer Umstände. Es ist entscheidend, wie wir mit verschiedensten Umständen umgehen. Heute Morgen in meiner stillen Zeit vor Gott kam mir in Gedanken der Josef. Was er alles durchgemacht hat, der hatte eine Berufung, klare Berufung von Gott. Und kaum hat er sie ausgesprochen, schon wurde er verkauft von seinen eigenen Brüdern. Aber Gott war mit ihm, steht dann weitergeschrieben. In Ägypten angekommen, kaum hat er sich irgendwie bewährt und hochgearbeitet, schon war die große Versuchung da durch die Frau des Pharao. Und er konnte der Versuchung widerstehen, Gott sei Dank. Aber dann wurde er zu Unrecht verurteilt und ins Gefängnis geworfen. So viel Ungerechtigkeit, wie Josef erlebt hat, aber Gott hat ihn auch da wieder rausgeholt. Er hat an Gott festgehalten. Und am Ende war es dann so, dass er große Macht bekommen hat. Und auch diese Macht war eine Versuchung für ihn, von Gott wegzukommen. Sich zu rächen, später auch an seinen Brüdern, die ihn verkauft haben. Aber was hat er gesagt? Das, was ihr gedacht habt und der Teufel gedacht hat zum Bösen, Gott hat es zum Guten gewendet. Niemand kann uns aus unserer Berufung herausbringen. Auch nicht die Gemeinde und nicht die Gemeindeleitung. Niemand. Sondern Gott ist derjenige, der uns berufen hat, erwählt hat, dass wir seine Kinder sein dürfen, der einen Platz für uns hat, der uns als seine Partner auf Erden haben möchte. Niemand kann uns irgendwie da einen Strich durch die Rechnung machen. Nur wir selber, wenn wir uns von Gott entfernen. Und ich möchte uns sehr ermutigen, dass wir in diesem Jahr ganz besonders wachsam sind, inmitten der Bedrängnisse und Schwierigkeiten, die uns begegnen, schon jetzt und auch noch im Laufe des Jahres werden, dass wir immer die Richtung nehmen, zu Gott hinzurennen und niemals von Gott wegzurennen. Dass wir darauf fokussiert sind, dass uns alles nur noch zum Besten dienen wird, weil wir dadurch noch mehr verwandelt werden, weil wir umso mehr Gott suchen. Dass wir in unsere Berufung und Bestimmung als Söhne und Töchter Gottes immer mehr hineinwachsen. Dass wir als Gottes Partner auf Erden verfügbar sind für Gott und uns gebrauchen lassen für ihn und sein Königreich. Das wünsche ich uns so sehr, dass unser Glaube über die Maßen wächst, dass wir näher zu Gott kommen, näher als je zuvor. Amen. Wünschst du dir das auch? Kann das auch deine Vision sein für dieses neue Jahr 2021? Dass du im Glauben wächst und nur noch näher zu Gott kommst, egal was kommt. Amen. Ich möchte gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn ihr mögt. Und vor allen Dingen innerlich auch aufstehen und sagen, ja, das will ich. Das soll auch meine Vision sein. Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du Herausforderungen, Leid, Ungerechtigkeit nicht gescheut hast, sondern dass du gekommen bist in diese Welt und dass du unser Leid, unsere Krankheit, unsere Ungerechtigkeit, unser Versagen, unsere Schuld, unsere Flüche, unsere Verlorenheit, alles auf dich genommen hast und uns einen Weg gebahnt hast, dass wir als Befreite dir nachfolgen dürfen. Und auch uns begegnet manches an Nöten, Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber wir sind entschieden, dir nachzufolgen, Schritt für Schritt, dir hinterher. Und alles, was uns begegnet, auch in diesem neuen Jahr 2021, soll uns nur noch näher in deine Arme treiben. Das ist unser Entschluss. Und Heiliger Geist, hilf uns doch dabei. Wir wollen wachsen im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Wir wollen näher an dein Herz kommen. Und Herr, wir möchten so gerne, dass immer mehr deine Herrlichkeit in uns Gestalt gewinnt und zutage gefördert wird, das, was du in uns schon hineingelegt hast. Dass wir dir ähnlicher werden. Und dass die Welt um uns herum an uns deine Liebe, dein Wesen, dein Charakter, deine Fürsorge sehen und schmecken kann und gerade dadurch zu dir gezogen wird. Wir preisen dich, wir ehren dich und wir beten dich an und wir halten fest an dir, egal was kommt. Du bist und bleibst. Und wir bleiben bei dir. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen.